FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Und da wir ja immer noch Karnevalsdienstag haben, natürlich auch ein kräftiges Alaaf. Ja, da kann man wieder was zu feiern an Karneval. Leider kein FC-Sieg, im Gegenteil, Niederlage. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. 3:1 halt beim VfB Stuttgart verloren. Ja, und mit folgender Truppe wollen wir das heute aufarbeiten. Ich freue mich, dass wieder der Kicker im Hause ist, in Person von Jim Decker. Herzlich willkommen, lieber Jim.
Grüß dich. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja, also wir sind gespannt auf deine Expertise, genau wie auf seine natürlich, weil er ist unser Standardanalytiker, sage ich mal. Obwohl Standardtrainer haben es momentan schwer, da reden wir gleich drüber.
Stimmt,
Julian Witzel von der WAZ, herzlich willkommen, lieber Julian. Grüß dich.
Ja, schön, dass ich in meiner Sendung sein darf.
Ja, ne, zu früher Stunde diesmal.
Okay. Ja, so muss das sein, weil in Sinnhof geht nachher der Zug. Also alle, die das noch hören, ist eh zu spät dann. Also ist egal. Und der Ralf Friedrich ist übrigens auch da.
Ja, genau, der geht gleich nach Stotzheim.
Schön, dass du es einrichten konntest.
Danke. Endlich wieder mal unser Standard-Gag.
Ja, genau.
Ja, leider Standard-Gag. Darüber könnten wir natürlich jetzt auch über den Standard-Trainer reden. Machen wir gleich. Lass uns erstmal über das Spiel gegen den VfB Stuttgart reden. Man könnte jetzt sagen, im Prinzip wie immer, relativ gut gespielt, am Ende knapp verloren, wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen mit allem drin und dran, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Sachen entdeckt, weil es wird ja hinterher doch sehr breit über das Spiel diskutiert, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, warum.
Ja, ist eine gute Frage, warum, weil ich finde, sie haben sich doch eigentlich, ich meine, der SF zu Köln, der Aufsteiger, spielt gegen einen Champions-League-Club, der ja auch nicht umsonst da oben steht und haben sich doch gut verkauft. Kriegen am Ende, wo sie aufmachen, dann noch zwei Tore. Ich meine, ja, so ist das halt im Fußball. Wenn du dann alles mit der Feuerwehr nach vorne, dann kann es halt sein, dass dir so nochmal eine einschenken. Also ich fand es jetzt nicht dramatisch schlecht. Du etwa?
Dramatisch schlecht war es nicht, denn die Leistung war ja wieder gut. Ne? Also von daher kann ich jetzt von meiner Seite aus nur bestätigen, dass es ein ordentliches Spiel war. Aber mich ärgern natürlich auch Niederlagen, das ist ja klar. Ja. Vor allem, wenn du so nah dran bist.
Das ist die Natur der Sache.
Ja, ne? Und dann ist es ja nicht das erste Mal, dass wir so ein Spiel halt knapp, am Ende das dritte, okay, dann hast du halt aufgemacht, ne? Noch mehr aufgemacht, könnte man sagen. Aber gut, lass uns nach und nach daran angehen. Wie fandst du es? Und dann kann man auch gleich über die Startelf reden.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch länger über das Spiel als solches gesprochen. Und eigentlich vieles, was ich letzte Woche gesagt habe zum Leipzig-Spiel, passt ja wieder. Du bist dran, aber holst es nicht. Auch wenn ich die Leistung gegen Leipzig schon noch im Gesamten besser fand, muss ich sagen. Wieder dieses Phänomen, in den 5 Minuten nach dem eigenen Tor kassierst du ein Tor. Ja. Das ist halt so diese Sache, dieses, finde ich auch nicht ganz Wachseins, und das ist jetzt auch für mich kein Aufstellungsthema, sondern auch ein Thema der einzelnen Spieler, die wiederholt nicht dran sind. In dem Falle wieder Martel, muss ich einfach sagen. Ich finde, der gehört in der Form nicht in die Startelf. Das sind so Sachen, die mich dann trotzdem sehr ärgern.
Also du bist schon der Meinung, das Tor kann man verteidigen, weil unser Trainer sieht es ja anders.
Nee, das war schon Weltklasse herausgespielt, aber im übertriebenen Weltklasse. Aber er hat es natürlich ein bisschen sehr schön geredet, weil Demirovic ist natürlich trotzdem komplett blank.
Ja.
Also wenn der
zwischen zwei, ne?
Zwischen
steht, zwei. Da stehen nicht zwei gegen zwei oder drei gegen zwei, sondern
und im Prinzip war es beim ersten Spiel auch, ersten Tor auch so, Özkatscher, den fand ich übrigens sehr stark, den hast du ja nicht so stark gesehen, habe ich gesehen.
Na gut, weil der bei dem ersten Tor ja auch.
Ja, da sind wir viel. Ja, aber nur so mini, weil ich finde, die größte Aktie ist erstmal Lund, der nicht vor dem Gegenspieler steht. Also das ist so ein E-Jugend-Ding.
Gut, aber man darf in der Mitte aufwachen und.
Ja, aber ich finde das Lund-Ding, muss ich sagen, ist eine große. Also ich fand Özkatscher besser als Kicker-Note 4.
Okay,
dann. Oder Gym-Note 4. Ich war da eher bei den Kollegen, die hatten so eine 2,5 bis 3, aber gut, das ist jetzt so die Kleinigkeit. Das sind so die Kleinigkeiten, aber ich finde, dieses Martel-Problem ist, finde ich, wirklich ein größeres, was man sich auch mal so anschauen sollte,
ja.
Meiner Meinung nach. Ich will ihm jetzt nicht die Alleinschuld an der Niederlage geben, aber das ist so eine Personalie, an der ich mich so ein bisschen aufhänge, wo ich dann schon so ein bisschen Traineraktien mitverteilen würde und das natürlich nicht so glorifizieren würde, dieses Tor, wie er es gemacht hat. Also klang ja so, als würde er am liebsten klatschen am Rand stehen, wenn er so ein Tor sieht. Ne?
Es war gut, da bin ich ja auch eurer Meinung, habt ihr auch beide gesagt, toll gemacht, aber es gab schon eine Möglichkeit zu verteidigen.
Ich würde sagen, das ist ein Tor, das hat man vielleicht auch in der Art und Weise schon öfters in der Bundesliga gesehen. Also ich ist jetzt ja nichts, wo du richtig gesagt hast, wo man sagt, oh, das habe ich aber in den letzten 20 Jahren nicht gesehen, so eine Bude. Nee. Sondern ja, fällt halt. Ich würde sagen, so ein Tor hat es bestimmt auch schon mal in der zweiten Liga gegeben. Also ja. Hm. Die machen es, aber das muss man dann sagen, die machen es halt gut. Also der Demirovic, der geht dann genau dazwischen, genau da raus.
Wieder so eine Direktabnahme.
Wieder, also ja. Technisch macht das gut. Die Flanke kommt natürlich, muss man schon mal sagen, überragend. Das muss man auch dazu sagen, die ist auf dem Punkt. Also das sind vielleicht so dann die Nuancen, wo die Stuttgarter einfach individuell auch so ein Mühe, ganz kleines bisschen, dann eben die Nase vorne haben.
Du würdest damit sagen, dass der Unterschied zwischen Champions League-Teilnehmer und einem Aufsteiger?
Das könnte man so sagen, ja. Also ich meine,
exemplarisch dafür ist ja eigentlich die Szene, die Bülte hatte, als es noch 1-0 stand, ja, der Demirovic hätte den hundertprozentig weggemacht.
Ja, wo er quasi aus der Drehung
genau.
Dann schießt er den halt einen Meter vorbei. Ja, gut. Der Undaf hätte den auch
reingeschossen. Wirklich ein Riesending. Ja. Das war wirklich ein Riesending.
Ja, es wird das so einige Chancen sind auch bei Sky kaum gewürdigt worden.
Auch die Kaminski-Chance in der ersten Halbzeit, als du ja meiner Meinung nach die ersten 20 Minuten warst überhaupt nicht im Spiel, hatte ich auch
gar nicht,
ja. Kurz Angst, du bist so richtig überrollt. Dann kam es halt rein. Und da hätte Kaminski ja sogar früh einen Nadelstich setzen können, obwohl es da sogar die Stuttgarter Drangphase war, sage ich jetzt mal. Aber das ist so auch so ein bisschen exemplarisch für seine Form, muss ich sagen.
Sollen wir mal über die Anfangsphase reden? Weil gerade jetzt das Thema Startelf haben wir ja jetzt mehr oder weniger auf dem Schiff. Ich lasse es aber nicht durchgehen, weil das immer wieder gerne von den Leuten aufgenommen wird. Natürlich wieder mal das alte El-Mala-Thema. Er hat also nicht von Anfang an gespielt. Stattdessen hat er Schmid wieder reingeworfen. Bülter hat dann für El-Mala gespielt und Martel hat dann wieder Mittelfeld agiert. Wie fandest du es? Also ist das so und wie ist es dann auch ins Rollen gekommen?
Ja, also ich war schon extrem überrascht, dass Schmid nach knapp 3 Monaten direkt wieder in die Startelf rotiert. Wobei er ja Vandenberg ausdrücklich gelobt hat unter der Woche noch.
Ist immer gefährlich, die er lobt. Ne?
Ja, es ist natürlich sowieso, finde ich, eine besondere Thematik, weil wie viel waren es jetzt? 8 oder 8,5 Millionen, so grob. Wenn der FC so viel Geld in die Hand nimmt, dann klingt das zwar jetzt blöd, aber dann habe ich die Erwartung, dass dieser Spieler auch spielt. Mhm. Also da gibt es für mich jetzt nicht dieses große Anlaufzeit Bundesliga und sowas, weil wenn ein Verein von dieser Größe so einen Spieler in so einen Spieler so investiert, dann musst du auch mehr in ihn investieren, in Anführungszeichen, ja, oder?
Ja, total.
Ich glaube, das, und ihm auch mal so einen Fehler verzeihen.
Ja, also total. Ich glaube, das, was da drüber schwebt, ist halt dieses grundsätzliche Thema, was so ähnlich beim El-Mala dann auch ist. Der Trainer setzt halt gerade auf diese, ja,
Worker.
Ja, diese Worker, ja, diese Arbeitertypen und die den besseren fußballerischen Ansatz haben, die sind gerade nicht so stark gefragt. Was man nachvollziehen kann, ich glaube gegen Leipzig, Stuttgart, wahrscheinlich auch jetzt gegen Hoffenheim, da brauchst du halt einfach diese Zerstörertypen, auch Martel. Ich kann zumindest den Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, da muss man jetzt keinen Schönspieler, der den Ball laufen lässt, sondern brauchst also einen, der sich reinknüppelt. Und ich meine, der Schmied hat natürlich auch das Tempo letztendlich, das ist schon wichtig, dann da reinzuschmeißen. Der Özkatay ja auch, das sind ja diese, sag ich mal, dynamischen Spielertypen und dann, dass dann so diese etwas spielerischen Spielertypen erstmal außen vor sind, weil du sagst, wenn du von denen eine Überzahl auf dem Platz hast, dann hauen die Stuttgarter halt richtig die Bude hinten voll und du musst halt erstmal irgendwie dagegen.
Ja, also ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Die Begründung fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das erinnert mich so ein bisschen an Dr. Christian Keller. Da konntest du im Nachgang auch immer, also wenn er was gesagt hat, hast du gedacht, oh ja, irgendwie ergibt das schon Sinn. Und dann hast du gedacht, ja, dann bin ich auch seiner Meinung. Und so ein bisschen ist es bei Quasi manchmal auch, ich sehe die Aufstellung. Das war fies. Und dann so nach dem Spiel erklärt er das, also mit Schmid, wie du es gesagt hast. Und dann denke ich mir, ja, wenn du es so siehst, hast du irgendwie schon recht. Und dann, so ein bisschen bist du darin so gefangen. Also ich finde es trotzdem so, selbst in dem Spiel hast du gemerkt, von hinten so ein kluger Ball wäre vielleicht ab und zu auch mal ganz nett. Und das spielerische Element, wie du auch sagst, das ist jetzt hinten dran gestellt, aber das muss ja, ich finde, das geht dadurch trotzdem zu sehr verloren hier und da.
Ja, jetzt sind wir aber wieder der El-Mala-Frage ausgewichen, weil die war natürlich deswegen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Gesprächsthema, weil natürlich unter der Woche ja bekannt geworden ist angeblich, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Elmaler nicht so doll ist, ne, dass er mit seinen Einsatzzeiten wohl auch nicht so zufrieden ist. So irgendwo hat das nie einer jetzt bestätigt. Es ist auch, glaube ich, ja, mehr so ein Gerüchteding gewesen. Deswegen frage ich doch mal den gut informierten Mann vom Kicker, was er denn zu der Thematik sagen kann und dann vielleicht noch mal zu Elmaler-Rolle im Spiel selbst.
Also eins muss man dazu sagen, ich finde, das ist eine total bekloppte Diskussion, weil die sollen ja, und das hat der Trainer, glaube ich, auch gesagt, die sollen jetzt ja nicht abends sitzen und sich in den Armen liegen, sondern das ist ein Vorgesetzter, untergebener Verhältnis und sei der Elmaler ist 19, spielt immer noch seine erste Bundesliga-Saison. Mhm. Also da ist die Hierarchie, finde ich, ganz klar und ich muss jetzt mit meinem Chef auch nicht privat befreundet sein und mit dem in Urlaub fahren. So, mhm. Das muss man vielleicht mal da auch dazu sagen, dass das natürlich wichtig ist, dass die irgendwie miteinander kommen können, steht auf dem anderen Blatt. Dass natürlich der Spieler unzufrieden wiederum ist, weil er vielleicht nicht so viel spielt, wie er es gerne möchte, ist auch klar. Ich finde, das ist aber, und das kennt eigentlich auch jeder, dass die, die gerade nicht so spielen, sind immer nicht so Trainerfreunde. Und wenn die Stammspieler sind und ein Idiot läuft, dann spielen die und sagen dann, Trainer ist toll. Also ich finde, das wird mir persönlich viel zu hoch gekocht, weil das ist eine ganz klare Hierarchiesache. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn der Zeit-Emmaler sagt, ich kann mit dem Trainer nicht gut, das ändert dann auch nichts. Dann spielt er ja nicht plötzlich. Also ich glaube schon, dass das auch jemand ist, der weiß, vielleicht mag er das nicht, ich fand das ein bisschen zu hoch gekocht.
Ja.
Also ich finde das komisch, dass das zu diesem Zeitpunkt rauskommt. Da muss man sich vielleicht dann auch mal fragen, ob das so, wo das herkommt, ob das alles so gut ist. Ich glaube auch dem Jungen ist mit so einer Geschichte überhaupt nicht geholfen. Was heißt das?
Das ist, finde ich, nämlich auch ein Problem, weil es wird ja nur über so einen Spieler so diskutiert, weil über ihn so diskutiert wird, weil er so groß gemacht wurde jetzt schon. Und dann wird er ja von verschiedenen Seiten vielleicht auch lanciert, Beraterseite, sonst was, die dann immer mehr pushen und fordern, der muss jetzt mehr spielen. Und das Thema nervt mich jetzt schon kolossal, muss ich sagen. Und das lenkt ja auch von dem Wesentlichen ab. Also wie du schon sagst, jetzt kommt wieder dieses neue Brighton-Angebot, wurde jetzt wieder hochgekocht, obwohl das vor 3 Wochen schon Thema war. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nochmal so...
Ja, obwohl der Spieler gesagt hat, er will nicht weg und der Club gesagt hat, wir lassen ihn auf keinen Fall
gehen. Also eben, und vor allem, das war ja nochmal kalter Kaffee, der jetzt nochmal aufgekocht wurde. Fand ich sehr irritierend. Also er soll sich einfach auf Fußball konzentrieren. Ich glaube, er macht das auch, aber weil von ihm ist jetzt ja auch nichts Negatives zu hören. Ich hatte gestern, glaube ich, Spaß auf dem Rosenmontagszug. Vielleicht mal so ein bisschen Abwechslung, weil im Moment ist er ja mehr Sad Elmaler, ne, als Side Elmaler.
Den musstest du noch unterbringen.
Ja, ich hatte ihn schon fast wieder vergessen. Aber so ein bisschen macht es ja auf dem Platz so den Eindruck. Ne? Das hatten wir ja schon mal, dieses Poldi-hängende Schultern-Syndrom. So ein wenig.
Es ist ja so, bei der ganzen Sache wird ja immer wieder vergessen, dass der Typ wirklich gerade mal 19 ist. Gerade mal hat einer so schön geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, bei uns in den Kommentarleisten, der hat ja noch die Eierschalen dran. Ne? Also so nach dem Motto, der ist ja
Calimero,
wirklich... Ja, so in der Art. Ne? So, dass das jemand ist, der auch die zweite Liga komplett übersprungen hat, der von der dritten in die erste und auch nur einmal ein Jahr in der dritten Liga hatte. Und das wird, glaube ich, gerade so ein bisschen auch vergessen. Und,
total.
Ne, ich meine, klar, er hatte viele Aktionen in der Hinrunde, da hat auch viel gepasst, hat auch alles sofort, dann ging jeder Ball rein, jetzt gehen die halt dann am Winkel vorbei.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass er keine Aktionen mehr hat.
Richtig.
Es ist ja schon so, dass er... sag ich mal, gegen Mainz und gegen Wolfsburg Aktionen hatte. Und wenn man ganz ehrlich ist, gegen Stuttgart gibt es auch eine Situation, wo er loszieht und wo er so ein bisschen auf dem letzten Meter hängen bleibt, aber wo eigentlich, also ich finde immer noch, dass selbst wenn ihm jetzt nicht alles gelingt, der jedes Spiel eigentlich mit der Spieler ist, der die meisten, ich glaube gegen Leipzig war es auch so, mit der Spieler ist, der die größte Torgefahr ausstrahlt. Was jetzt man von vielen anderen, die in der Offensive rumturnen, nicht so behaupten kann. Also ich finde, das ist jemand, da würde ich mal behaupten, warten wir mal einfach ab. Mhm. Und die nächste, übernächste oder allerspätestens überübernächste von diesen Aktionen, die geht dann auch wieder rein. Also da bin ich mir eigentlich ganz fest, weil der hat diese Situation eigentlich ständig.
Und dann steht alles Kopf. Also stell dir vor, das Wolfsburg-Ding wäre reingegangen, da wird sich ja keiner drüber beruhigen. Ne?
Ja, also...
Und das ist ja genau das, was
6 Leute ausspielen.
Was Kwasniok ja auch in der Hinrunde zu Recht sagte, also so Kaminski auf den Thron setzte als gesamtbesten Spieler, dass er sagte, der zeigt halt mehr so seine Aktionen. Und in der Hinrunde hatte der jetzt ehrlicherweise wirklich nicht viel mehr Aktionen. Und wenn du das dann zusammenrechnest, dieses Wolfsburg-Ding, dieses Mainz gegen Leipzig direkt 2 Abschlüsse, jetzt gegen Stuttgart, der aufs lange Eck, wenn von den 5 Dingern normalerweise dann 2 reingehen, dann sagst du, der ist weiterhin in einer absoluten Hyperform. Obwohl er im Spiel selber jetzt nicht viel verändert, muss man sagen. Also,
aber das sind Unterschied, also das sind ja Spielertypen wie Tag und Nacht. Also Kaminski, der hinten links noch die Sachen aus dem eigenen Strafraum abgrätscht. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ einfach als Haider Maller, der, sag ich mal, seine Energie viel mehr auf diese Aktionen konzentriert. Und bei Kaminski, muss man ganz ehrlich sagen, hat man auch schon die eine oder andere Situation gehabt, wo man gemerkt hat, wenn er so den 85. noch den Sprint anzieht, dann sind ihm halt nach 14 Kilometern, die der so gefühlt im Schnitt immer läuft, geht ihm halt die Pumpe weg. Und das hat der Zeit halt nicht. Der läuft
das
halt,
aber
90 ist der plus 3 noch los. Und haut halt auf den Gegner drauf, als ob der gerade erst reingekommen wäre.
Das ist aber leider auch ein bisschen wieder sein Problem. Das wurde nämlich in Stuttgart sogar auch einmal deutlich. Das war so kurz nach dem 1-1, da läuft er nicht richtig zurück und Kaminski grätscht für ihn sogar noch den Ball ab, obwohl er selber erst 10 Minuten auf dem Platz ist. Ja. Das ist immer immer wieder dasselbe und er muss selber als Spieler noch extrem wachsen trotzdem.
Ja, ja.
Aber dafür ist er auch erst 19 in der ersten Saison.
Ja, der lernt noch.
Aber das Problem ist, er ist jetzt schon zu groß, um das so unterm Deckel zu halten, weil das in der Hinrunde halt so rausgeploppt ist.
Klar, es fällt dann auch, aber ein Bild, da spielt eigentlich schon die ganze Rückrunde, ehrlich gesagt, ziemlich ein Mist.
Also, ehrlicherweise spielt er seit dem starken Saisonstart.
Ja.
Unter.
Ja, da war die Verletzung zwischen.
Okay, genau. Aber der hatte einen Bombenstart und seitdem kommt eigentlich gar nichts mehr.
Ja, aber da wird ja nicht drüber gesprochen, weil das von ihm auch nicht erwartet wird, dass der solche Dinger reißt wie El Maller. Aber ganz klar, der ist momentan weit und von dem weg, was er uns am Anfang mal gezeigt hat.
Ne? Da sind wir ja wieder beim Thema Aufstellung, wo ich sehe, er bringt gerade leider nicht diesen Mehrwert. Hm. Wieso bringst du dann nicht El Maller als zweite Spitze neben Ache?
Das ist die Frage. Ne? Da kommen wir natürlich nicht wieder drauf
diskutieren. Zumal du halt dagegen so Catcher spielst, ne? Dieses Duell Chabot. Ache war ja mehr so ein Wrestling-Duell.
Das war aber gut.
Aber war gut, hat Spaß gemacht. Ne?
Ache sah wieder nicht schlecht aus.
Genau, ja, ja.
Ja, und gegen Jeff Chabot.
Und das, obwohl er gegen den sogar nochmal 10 cm weniger an Größe hat. Also, ja, auf jeden Fall.
Ja,
spannend, schönen Tag noch.
Aber wir hatten Kaminski, wurde jetzt gerade mehrfach erwähnt. Ja. Der hat ja auch, ich glaube, 6 Positionen am Ende gespielt, also so ziemlich alle, also außer Torwart. Das ist natürlich auf Dauer natürlich nicht so förderlich, weil wir haben auch schon festgestellt, dass er nicht mehr so torgefährlich ist.
Ja, total. Also ich glaube, prinzipiell dem Spieler macht das nichts, weil das halt auch jemand ist, der... Also um es mal ein bisschen überspitzt viel zu sagen, selbst als Linksaußen ist der, glaube ich, nicht so torgefährlich auf Dauer wie der Side einfach. Weil das ist ein anderer, der arbeitet viel mehr, der denkt an viel mehr andere Sachen, der reibt sich viel mehr anders auf. Trotzdem ist das natürlich jemand, den kann man nicht, also der macht so viel, viel auf was man nicht sieht. Du hast eben solche Sprints angesprochen, die sind auf der gleichen Situation, der zieht halt voll nach hinten durch, grätschen weg. Gut, das sind halt Sachen, dafür kriegst du keinen Ballon d'Or. Ja. Aber beim 1. FC Köln, muss man ganz ehrlich sagen, bist du damit vielleicht der Faktor, der dich am Ende mit solchen Sachen dann irgendwie in der Liga hält.
Ja.
Also von daher, dass es natürlich besser wäre, wenn man für den mal eine Position hätte, auch damit der sich entwickeln kann. Weil auch der ist natürlich, auch wenn das so ein bisschen als der fertigste Spieler wirkt, kam jetzt als Nicht-Stammspieler aus Wolfsburg, ist jetzt hier plötzlich eine Riesensäule. Aber der ist jetzt auch nicht 32, sondern dass der vielleicht auch mal, einen Entwicklungsprozess durchlaufen sollte oder dürfte und halt nicht nur jedes Spiel der Notnagel ist an jeder Ecke und Ende, das würde dem wahrscheinlich auch gut tun und den auch in ganz andere Sphäre nochmal bringen. Aber das ist halt momentan, muss man auch ganz ehrlich sagen, für fast keinen Spieler in Köln möglich, weil sie halt immer...
Ich glaube, das dauert auch nochmal einen Sommer, eine Transferperiode, um gewisse Baustellen zu schließen.
Natürlich.
Total. Dass du ihn dann da einsetzt, wo er wirklich stark ist, weil er schon eine extrem gute Abschlussqualität, finde ich, hat. Die bringt er schon, also nicht in dem El Maller-Maße vielleicht mit diesem, aber ich finde schon in der Hinrunde hast du sehr oft gesehen, wie er die Dinger dann weggemacht hat, dass das schon eine extreme Qualität ist, die er selber vor dem Tor hat.
Ja,
und da muss er gezielt auch wieder mehr eingesetzt werden.
Richtig.
Und ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das in der Kaderkonstellation im Moment möglich ist, weil es zu viele Baustellen gibt oder dass sich Kwasniok selber vielleicht so ein bisschen was damit verbaut.
Beides.
Vielleicht liegt da so die Wahrheit in der Mitte auch. Ne? Ja,
beides. Aber dass dieser Kader natürlich einfach Positionen
hat, so ein Tick unausgewogen. Das ist einfach so.
Die einen auch dazu zwingen, permanent rumzuschieben, das ist ja klar. Ne?
Also wir haben schon, wie ich finde, einen sehr starken Kader zusammenbekommen. Auch nochmal Dank an Thomas Kessler, der das in meinen Augen gut gemacht hat und nicht nur in meinen. Aber es ist eben trotzdem so, dass es natürlich noch unfertig ist, da bin ich ja bei euch. Ne? Also, dass ein, der, ich meine, der nochmal zu dem
also wir Kaminski haben Haufen, zurück. Wir haben einen Haufen Innenverteidiger.
Ja, ja, das da nochmal zum Kaminski. Am Ende hat man gar keine mehr, da reden wir gleich auch noch drüber.
Ach so,
ja. Das ist ein Kaminski, der macht ja wirklich alles. Und hast du die eine Szene, habt ihr die gesehen, wo er den Lund die Ecke weggenommen hat?
Mhm.
Also das fand ich schon sehr bezeichnend. Ne? Da sagt der Motto, hey, komm, jetzt mache ich das mal. Ne? So, weil das von dir, das ist es nicht. Ne? Ja. Also der mutet sich fast ein bisschen zu viel zu, muss man schon bald sagen. Ne? Der will ja alles machen. Am liebsten würde er auch noch die Torabstöße machen oder so. Ne? Also
ja, aber so ein bisschen ist gibt quasi auch ihm ja auch das Zeichen, weil der ihn ja auch nie auswechselt. Ne?
Ja, ja.
Also außer vor 2 Wochen, da war, kam er überraschenderweise, finde ich, raus, früh in der 75. oder so für El Mala. Aber sonst wird er, glaube ich, noch nie ausgewechselt. Oder einmal in der 88. Ja. Der spielt einfach immer.
Ist halt ein Fixpunkt. Ne?
Ja, ja, das hat der Thomas Müller des ersten FC Köln. Müller spielt immer, bei uns ist
es so Kaminski. So ein bisschen das, dieser Fixpunkt, wo andere eigentlich auch diese Fixpunkte sein müssen, aber nicht diese Verantwortung übernehmen, meiner Meinung nach. Da bleibe ich, ja, ich hänge mich jetzt ein bisschen zu sehr an Makler auf, aber so ein bisschen ist das trotzdem wieder das, wo man vor der Saison gesagt hätte, diese Pfeiler brauchst du, um die Mannschaft zu stützen. Und die müssen aber eher selber teilweise
aber beschützt werden. Aber das ist ja ein Top-Thema. Also wenn du überlegst, vor der Saison, in der Vorbereitung, sag ich mal, vor dem Mainz- oder Regensburg-Spiel, dann hättest du gesagt, wer die Pfeiler sind. Dann hättest du gesagt, Timo Hübers, der ist weg und kaputt. Dann hättest du gesagt, Martel, der hängt in wirklich in einem fiesen Tief, ehrlich gesagt, schon ziemlich lange. Dann hättest du vielleicht gesagt, sogar noch Johannesson, der hat ein ähnliches Problem. So, und dann hättest du gesagt, Ache, ich finde, der kommt gerade ziemlich gut rein. Bei Kaminski wusste man es am Anfang noch nicht so, ehrlicherweise,
ich muss
dass
sagen,
der so ein Fixpunkt ist. Aber die Haupt, also von den Feldspielern, wo du gesagt hast, auf die ist Verlass, die ziehen auf jeden Fall durch. Davon sind eigentlich hinten die drei alle irgendwie weggebrochen. So, und jetzt stehst du da und musst halt irgendwie dir eine neue Achse schnitzen. Ne? Und dann hast du zum Beispiel Schmied, der war am Anfang super, war ein ganz großer Fixpunkt, war lange verletzt. Dann musst du schon wieder umbauen. So. Dann hast du so jemanden, selbst in einem Fixpunkt wie Jan Thielmann, der ist es auch nicht. Also, welche sind denn die Fixpunkte in einem Team? Hast du keine? Deswegen kommst du immer ans Rotieren.
Ja, vor allen Dingen, weil es immer wieder Leute gibt, die dann wieder ausfallen. Dann kommt ein Castro Montes auf einmal, ne, nach einer Halbserie, der ist auf einmal richtig, nach dem Zack, passt schon unverzichtbar.
Wo das Spiel sogar weg, fast nach ihm ausgerichtet wurde, nach einem Spiel.
Ja, das war Wahnsinn. Ne? Oder Simpson Pusey. Ne? Simpson Pusey kommt ins Team, als wenn er nie woanders gespielt hätte. Macht das großartig. Ja, wird 3 Spiele in Folge direkt hintereinander eingesetzt. Englische Woche, glaube ich sogar. Ja, und kurz danach, wie das übliche, Muskelverletzung, er ist weg. Ne? Ja. So, und also es ist wirklich tatsächlich so, dass die Mannschaft kaum Möglichkeiten hat, sich einzuspielen. Und selbst wenn sie die hätte, geht der Trainer ja dauernd hin und stellt ein anderes Team auf, auch wenn er, weil er sich immer auf einen Gegner orientiert. Also ich weiß es nicht, ne? Da beißt sich ja alles irgendwo ein bisschen in den Schwanz, oder?
Ja, total. Also du hast halt auch, was das angeht, einfach eine Pechsträhne, muss man so ehrlich sagen, da bedingen sich halt diese Verletzungen. Also könnte ja auch mal sein, dass einer, der im Formtief steckt, plötzlich verletzt ist. So ist es aber nicht.
Nee.
So,
ne? Verletzen sich immer also, die richtig gut drauf.
Du hast halt
drauf,
immer, quasi musst du sagen, wenn es bei einem mal, wenn einer mal 2 gute Spiele hintereinander macht, dann ist er entweder verletzt oder stürzt halt furchtbar ab. Also ist halt auch, also muss man ganz ehrlich sagen, ist auch wirklich nicht einfach für einen Trainer momentan.
Ja, wir haben das Spiel ein bisschen verlassen. Ich würde gerne noch mal zumindest kurz über die Elfmetersituation sprechen. Für beide, ich glaube, war beides kein Ding. Ne?
Für mich gar keine Diskussion. Also ich würde selber nicht Elfmeter geben.
Ja.
Ich war trotzdem sehr überrascht, dass es den Handelfer nicht gab. Ehrlicherweise.
Ja.
Also ich war mir relativ sicher, dass die den irgendwie geben, aber meiner Meinung nach ist das kein Elfmeter und das zweite Ding ist für mich auch kein Elfmeter gegen Ache.
Ja.
Ich finde es einfach nur noch, ehrlich gesagt, brutal ermüdend, weil jede Woche ist halt irgendeine andere Schuldungsscheiße, die die da zusammen basteln. Und also bei dem Ache-Ding hätten die gepfiffen, hätte es mich auch null gewundert. Aber das ist halt inzwischen eine Wundertüte, wo du sagen kannst,
ja,
Wundertüte, egal was die machen, eigentlich gibt es am Ende immer eine Rechtfertigung. Und du musst dich von solchen Sachen, glaube ich, als erster FC Köln lösen.
Spätestens nach dem Leipzig-Spiel, ehrlicherweise.
Ich habe mir nur gedacht, weil Kwasniok ja gesagt hat, es gab erst einen Elfmeter quasi für den FC, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass deine Spieler ganz nicht so häufig in so Situationen kommen, wo die ein Verteidiger umhauen muss. Ist vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, dass es da einfach
ein bisschen... Doch, das ist ein großer Teil, deswegen...
Sehr großer Teil
Wenn man so hört, es regen sich viel über Bayern-Elfmeter auf. Ja gut, die hängen auch 70 Minuten im gegnerischen Strafraum.
Genau.
Naja,
so.
Klar.
Ja, und wenn du halt nur 3-mal im gegnerischen Strafraum bist...
Passiert das nicht so oft.
Ja,
ist wohl richtig. Ja, pass auf, lass mal die erste Halbzeit mehr oder weniger weg, weil Klar, wir haben ja da relativ verhalten gespielt, die ersten 25 Minuten. Ich glaube, das, was die Leute momentan wirklich am meisten interessiert, ist das, was in der 68. Minute passiert ist. Der FC liegt halt zurück. Und der Trainer geht in der 68. hin und wechselt Elmaller und Waldschmidt ein. Soweit so schön, sehr offensiv. Nimmt aber Cenk, Özkacar und Schmid raus. Und natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Wehklagen, weil es ja letztendlich die komplette Innenverteidigung war. Fandst du es auch zu gewagt, zu früh oder, mein Gott, wir lagen halt hinten ja. Und du musst was machen?
Also, da kannst
weil
du
die zweite zwei, Halbzeit nicht
ja,
mehr ganz gut
aber das an. Kannst du ja aus zwei Punkten sehen. Entweder da gibt es den Ansatz, den würde ich Trainern immer vorwerfen, wenn du hinten liegst und du merkst, okay, ich weiß nicht, es gibt Spiele gegen Bayern, da liegst du 1-0 hin, da weißt du, aber da passiert halt nichts mehr. Ne? Mhm. Das, so ein Spiel war das ja nicht. Das war so ein Spiel, wo du gedacht hast, naja, eigentlich könnten wir da irgendwie, da könnte was gehen. Wenn du in so einem Spiel hinten liegst, in so einem Zeitpunkt und dann bringst du halt Stürmer für einen Verteidiger, dann hast du erstmal meine Sympathie. Weil ich finde, Fußball ist ein Spiel, da musst du hingehen, um zu gewinnen. Und wenn du dann dir in die Hose scheißt, Entschuldigung schon wieder, ja, weil du Angst hast, vielleicht noch einen zu kriegen, dann bist du falsch. So, und ich glaube, das sieht der Trainer, da sind wir uns so ein bisschen ähnlich von der Denkweise her. Von daher finde ich das gut, dass das natürlich ein absoluter Hochrisikomaßnahme ist. Das ist auch klar. Also wenn du beide Innenverteidiger rausnimmst, ich meine, bei Schmid hast du schon gesagt, das war jetzt der erste Startelf-Auftritt nach echt einer langen Verletzungspause. Mhm. Da ist es dann vielleicht auch ein bisschen eine körperliche Sache gewesen. Beim Schenk weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ich kann die Begründung des Trainers halbwegs nachvollziehen, dass der sagt, natürlich mit Lund und Sebulonsen, die haben das hinten schon gemacht, dann Martel ging sowieso immer nach hinten, dann hast du eine Dreierkette, die du so halbwegs bringen kannst. Kann ich nachvollziehen. Es sind zwei Herzen in meiner Brust. Wenn du mich ganz ehrlich fragst, sage ich, wenn ein Trainer versucht, ein Spiel zu gewinnen, werfe ich dem das ungerne vor. Auch wenn es natürlich hinterher schon eine Maßnahme, also ein Grund war, warum am Ende dann doch noch verloren wurde, weil halt diese, das Zentrum, ich meine, dann ging ja am Ende auch noch Martel runter, dann war das Zentrum halt komplett aufgelöst.
Kraus ja auch noch.
Ne? Kraus auch noch, dann waren am Ende, ja.
Ja, hast du im Prinzip nur noch Offensive drauf gehabt. Ne? Aber richtig, klar, ja. Dabei lachst du ja auch wieder mittlerweile wieder zurück.
War mal
ne?
Der Defensivste, der auf dem Platz stand am
ja, Ende. Ja. Also in der Phase fiel aber auch das 1-1, das muss man dann auch wieder sagen. Also hat sich die Maßnahme ja erstmal gelohnt, auch wenn natürlich ein Ex-Spieler uns da ein kleines Wissen gegeben hat.
Ja, stimmt, ja, ja. Ich habe da ehrlicherweise während des Spiels gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe dann danach gehört, dass die Diskussionen groß sind, aber ich hatte dann die Denkweise wie du. Ich dachte, du willst aufs 1-1 gehen und wechselst extrem offensiv. Ich hätte nach dem 1-1 hätte ich gedacht, er ändert sofort was.
Weil Vandenberg saß dann auf der Bank.
Du hast noch einen Innenverteidiger auf der Bank und bringst einen Husin Basic, den du selber vor 3 Wochen schon totgeredet hast, als Beispiel.
Ja.
Das ist dann wieder so ein bisschen komisch. Also nicht nur ein bisschen komisch, ich glaube trotzdem, dass dieses Tor in der FC-Phase gerade so gefallen wäre, wie es gefallen ist, dieses 2-1. Ich weiß nicht, ob da ein weiterer Innenverteidiger wirklich weit gebracht hätte. Total hypothetisch, aber es lag jetzt nicht daran, dass du da in dem Moment ja total offen warst. Ja.
Genau.
Beim 3-1 schon, klar, aber das 3-1 ist für mich so ein Streichtor.
Also, ja, das ist, und das kassierst du halt auch, weil Kainz da an der Seitenlinie...
Genau, aber das ist halt auch wieder das Kainz macht Kainz Sachen, weil er irgendwie seit 8 Wochen oder gefühlt keinen Ball am Fuß hatte während des Pflichtspiels.
Naja,
das sind halt alles diese Faktoren. Sebulonsen klärt da unglücklich, also gut, das Ding kannst du ja streichen, aber ich fand, es wird im Moment generell sehr viel hochgekocht, wenn es um den Trainer geht, weil uns schreiben ja auch viele, dir oder mir oder bei Instagram überall angezählt, er hat die Mannschaft verloren, der muss jetzt endlich weg. Das ist so ein bisschen die allgemeine Mentalität, was man bekommt. Gut, die meisten, es schreiben auch selten Leute, es läuft super, sie sollen so weitermachen, das hört man ja meistens nicht.
Also ich habe jetzt auch ein paar Zuschriften bekommen, wobei ich zugeben muss, die sind in der Minderzahl, aber trotzdem, die kommen auch nach dem Motto, das ist genau der richtige Trainer, der setzt auch die jungen Spieler ein, der hat eben auch die Defizite zu verhandeln oder letztendlich auszugleichen mit den vielen Verletzungen etc. etc. Aber ich sag mal so, die Seite mit dem Blutdurst, die ist größer. Ne? Also die Leute, die wirklich schreiben nach dem Motto, da ist unhaltbar, geht nicht mehr, geht gar nicht mehr. Und also das ist jetzt, und das hängt sich gerade natürlich an diesen beiden Innenverteidigern gerade ein bisschen auf, so, und dass er anschließend halt auch nicht mehr es korrigiert hat. Ne?
Aber Ralf, da muss man vielleicht mal ganz ehrlich, also das muss man dann auch mal einordnen.
Bitte.
Der Aufsteiger 1. FC Köln, der noch nicht einmal auf dem Abstiegsplatz gestanden hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, der verliert relativ knapp am Ende spät ein Spiel gegen den Champions League Teilnehmer und Pokalsieger VfB Stuttgart. Also ich weiß nicht, was die Kölschen erwarten. Ich weiß, ich erwarte eigentlich auch jede Saison mindestens mal die Champions League. Aber frag mal nach in Leipzig, selbst die kriegen es nicht mit ihrer Knete gesichert hin. Also man muss vielleicht dann auch schon mal sagen, alles ein bisschen runterkochen, weil der Abstand, Julian, du hast vorhin mal kurz gesagt, ne, nach unten, der ist eigentlich konstant gleich geblieben. Man hat jetzt schon ordentlichen Batzen schwere Spiele hinter sich. Ein paar kommen noch, aber dann auch irgendwann kommen die Partien nochmal gegen Heidenheim, dann spielst du jetzt nochmal gegen Augsburg, gegen St. Pauli, nochmal gegen Union, also auch nochmal eher gegen die Teams, wo du vielleicht noch ein paar Pünktchen holen kannst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, da einfach relativ entspannt durch die Saison zu kommen, die ist immer noch absolut da. Und ich kann null verstehen, wie man sagen kann, der Trainer muss jetzt weg oder ist überfällig, weil also da hast du ja auch rein nüchtern betrachtet null Anlasspunkte für.
Ich könnte es mehr verstehen, wenn es der Negativtrend, der finde ich im Dezember schon klar zu erkennen war, wenn der weitergegangen wäre. Aber du bist jetzt in der Rückrundentabelle bist du auch wieder Elfter. Also du bist immer in diesem Korridor, habe ich jetzt extra nochmal nachgesehen, zwischen 10, 12, grob bist du, hängst du da immer drin. Deswegen, so Alarmglocken sind generell da, weil man natürlich weiß, der Abstand ist, du musst immer auf Spannung sein, auf Zug sein, aber ich finde, das ist die Mannschaft auch, sonst wird sie nicht so spielen. Du musst so ein bisschen so ein generelles Problem rausbekommen, das muss der Trainer mit der Mannschaft irgendwie lösen. Wie kann es sein, dass du so viele Gegentore nach eigenen Treffern bekommst, also dass du da teilweise nicht wach bist, aber ich finde diese generelle Alarmbereitschaft rund um, oh Mann, wir müssen aufpassen, meiner Meinung nach sieht und erkennt das die Mannschaft, sonst wird sie nicht so spielen. Also ja, wenn du jetzt zweimal abgeschossen wirst, irgendwie so ein 4-0 in Stuttgart und zu Hause kriegst du gegen Leipzig auch die Hucke voll, dann sind das ja andere Signale, die die Mannschaft auch dem Trainer sendet oder dem Trainer halt gar nicht mehr sendet.
Und es gab ein einziges Spiel, wo der FC mit mehr als 2 Toren Differenz verloren hat. Das war im Pokal gegen den FC Bayern. Da waren es nämlich 3 Tore. Und sonst in der Liga gab es maximal 2, also maximal 2 Tore Differenz Niederlagen.
Und das war fast die beste Halbzeit der Saison.
Die haben nicht eine einzige Klatsche gekriegt. Ja, und jetzt frag mal nach, wie das bei manchen anderen ist, die da unten stehen, die eigentlich schon mal eine richtige Rutsche bekommen haben. Also
ist übrigens auch ein Thema, Torverhältnis. Das ist eigentlich auch immer ein extra Punkt, ne? Also wenn es mal richtig eng werden sollte, und das ist auch super.
Und
also
ich will
jetzt nicht alles toll reden, was so ist, aber ich finde, wenn man vor der Saison in die Reihen geht und sagt, man will auf einem soliden Basis die Klasse halten, dann bewegt sich der FC gerade noch voll in diesem Korridor.
Total.
Also rein sportlich gesehen. Ich glaube, das spielt vieles andere mit rein, was links und rechts ist, wie man vielleicht die Person Kwasniok findet und so, dass da viele dann das projizieren und es zusätzlich aufs Sportliche laden, finde ich in dem Fall dann nicht ganz fair, sage ich es mal so.
Also klar, man hat auf der einen Seite die Tabelle und da siehst du immer noch relativ gut aus, aber natürlich wird der Abstand kürzer oder sagen wir mal so, es wird nach unten hin halt dann doch schon jetzt enger,
als es vor ein paar Wochen
mal war.
Nee, oder? Wird es doch nicht. Nee, der Abstand ist konstant, glaube ich, auf dem Relegationsplatz 5 Punkte.
Ja, aber es werden der Puffer wird kleiner. Jetzt hat uns auch der HSV schon.
Ja, also manche.
Du meinst die Teams, die dazwischen sind?
Ja, im Vergleich zum 15. Spieltag sind wir jetzt nicht mehr 11. sondern 12. Ja.
Also ich bin weit davon weg, jetzt hier irgendeine künstliche Panik zu erzeugen. Die ist aber da. Versuch,
Ralf.
Nein, ich gebe auch nur wieder, was die Leute mir schreiben.
Aber wir versuchen die ja gerade ein bisschen runterzukochen.
Ja, und trotzdem möchte ich auch nochmal erwähnen, ich habe ja auch eine kleine These, warum das so ist. Und die ist einfach, die hat damit zu tun, ich habe es selten erlebt und ich verfolge den FC ja wirklich schon lange, dass ein Trainer mit so wenig Kredit in eine Saison geht. Dann lief der Anfang ja relativ gut, konnte ja keiner was sagen. Ne? Da haben sich auch alle gefreut. Und jetzt, wo es nicht so läuft, nimmt man natürlich gerne auch Sachen auf, die vielleicht... Also es ging ja um außersportliche Dinge, warum der so umstritten war, bei der Verpflichtung schon.
Ja.
Ne? Und das wird jetzt mehr oder weniger alles zusammengezählt. Und es ist natürlich dann auch irgendwo so eine Gemengelage, die sich da entwickelt. Und wenn er dann so... ich sag mal, auch etwas kurios aufstellt, weil das tut er ja. Und auch manchmal etwas merkwürdig wechselt, zumindest erklärungsbedürftig, dann kommt natürlich so eine Stimmung auf. Ne? Weil anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Von der Tabelle her, da bin ich ja komplett bei euch, gibt es eigentlich den Anlass gar nicht.
Ja, ich glaube schon, dass, wie du sagst, viel gibt. Ich glaube auch solche Berichte wie mit diesem kühlen Verhältnis mit El Mala, die machen es natürlich nicht besser, weil alle haben schon Prinz Said irgendwie so gefeiert, das ist der nächste Poldi und jetzt kann der Trainer mit dem großen Hoffnungsträger anscheinend nicht, was da so verbreitet wird. Also da gibt es natürlich schon irgendwie Ansatzpunkte für Leute, die das so sehen wollen, auch immer sich da Sachen ranzuschaffen und zu sagen, jetzt wird das immer noch schlimmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, der FC wäre gut beraten, sich genau auf den sportlichen Bereich zu konzentrieren. Es gab in den letzten Jahren, da muss man vielleicht auch immer wieder dran erinnern, so viel, was wirklich nicht gut gelaufen ist und wo der FC wirklich im Rücken zur Wand stand, nach dem Abstieg, wo man nicht zu Unrecht befürchten musste, dass vielleicht mal noch ganz lange dunkle Zeiten bevorstehen könnten. Und dass man jetzt in der Bundesliga mehr oder weniger solide dasteht und den Klassenerhalt locker schaffen kann, wenn man ein bisschen die Pobacken zusammenkneift, das sollte eigentlich vieles andere in rechtes Licht rücken, zumal, da muss ich ganz ehrlich sagen, man kann dem Trainer nichts vorwerfen, was nicht ans Tageslicht kommt. Also da ist ja auch viel unter der Decke, wo irgendwas gemunkelt wird, irgendwas erzählt wird. Das nimmt dann ein bisschen schwierige Formen an, weil das nie greifbar sein wird. Ich finde, davon sollte man die Finger lassen und den anhand der Tatsachen beurteilen, die man sehen kann. Und da ist die eine Sache, er ist aus dieser, du hast ja angesprochen, diese Mallorca-Geschichte, ja. Hat er auch selber gesprochen, da ist nie ermittelt worden. Wir werden nie erfahren, was da wirklich war. Das ist aber auch, das wird nicht mehr rauskommen. Da muss man in dem Moment erstmal arbeiten mit dem, was man hat. Und da kann man natürlich sagen, das hat ein absolutes Geschmäckle. Das geht sicherlich allen in Köln so, aber wir haben auch nichts, was ein Gegenteiliges vermuten lässt.
Und man muss auch sagen, an der Hand, ne? Die sportliche Führung weiß ja, welchen Liebhaber sie sich ins Haus geholt
absolut.
Hat.
Absolut.
In dem Sinne, also...
Deswegen wurde er auch frühzeitig abgereist.
Ja, aber deswegen muss er jetzt auch so eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch so zeigen und sagen, da stehen wir drüber, weil wir wissen, welcher Typ Lukas Kwasniok ist. Und nach der Saison kannst du ja vielleicht nochmal ein Fazit ziehen, wie das erste Jahr verlief, was alles gut, schlecht war. Mhm. Aber ich finde, jetzt müssen sie auch die Stärke demonstrieren und jetzt nicht... nur weil sich einige Fans wirklich da vehement gegen die Person gehen. Darauf würde ich jetzt ehrlicherweise größtenteils auch gar nicht eingehen.
Aber die meisten erklären es mittlerweile natürlich auch sportlich. Ja,
ja, das
natürlich auch Sachen wie 9 Punkte aus den letzten 13 Begegnungen und überhaupt wäre der gute Start nicht gewesen, wenn wir gegen den Abstieg spielen. Das ist halt so diese Nummer.
Ja, ja,
das wird natürlich auch sportlich erklärt. Und wir kritisieren ja auch einige Dinge hier.
Ja, ja klar. Aber
und das ist ja nicht so, als wenn es gar nichts zu kritisieren gäbe. Nee,
das wäre schwierig. Also, aber ich würde trotzdem sagen, sportlich bist du immer noch auf einem sehr, sehr ordentlichen Weg. Auch wenn viele natürlich nicht hören wollen, dass du ein Aufsteiger bist, bist du einfach ein Aufsteiger. Ich find's teilweise sehr müßig, weil ich weiß, es wird vieles sportlich hergeleitet, aber wie du auch sagst, ich weiß nicht, ob das so hergeleitet wird, wenn der Trainer ein anderer wäre.
Das wissen wir nicht, aber der Verdacht liegt den zumindest.
Genau.
Wir sind auch in der Soko. Also da hat mich die letzte Saison auch traumatisiert, da bin ich ganz, ich glaube, Jan Thielmann hat das nach dem Spiel gegen in Stuttgart gesagt, wenn die Mannschaft schlecht spielen würde, würde ich mir große Sorgen machen, weil da hast du letzte Saison gesehen, dass nämlich mit schlecht spielen und glücklich gewinnen, das endet irgendwann auf eine ungute Weise.
Ja, wir saßen hier letztes Jahr übrigens, glaube ich, an Aschermittwoch zusammen, selbe Konstellation. Da gab es ein 0-2 in Karlsruhe. Das war für mich so der... Ja. Ich war irgendwann mal in Aalen beim Auswärtsspiel zu Stanislavski-Zeiten.
Ja,
das
war furchtbar.
Das ist der sportliche Tiefpunkt.
Aber jetzt ist es ja nicht furchtbar, genau. Sondern die Mannschaft spielt ja so, dass man sagen kann... wenn jetzt mal Gegner kommen, die entsprechende Kragenweite sind, dann ist viel Hoffnung dafür da, zu sagen, das sieht man auch wieder besser aus. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, der FC hat gegen die Mannschaften, die in den Top 8 sind, um international spielen, immer oft schlecht ausgesehen. Da gab es nur am Anfang den Sieg gegen Freiburg und gegen Hoffenheim dann jetzt. Sonst wurden die Spiele alle nicht gewonnen. Mhm. Aber gegen die unten drin stehen, war das umgekehrt auch so. Da hat man, glaube ich, nur 2 Partien abgeschenkt, nämlich gegen Union und einen habe ich noch vergessen. Im Grunde genommen holt der FC da die Punkte, die er holen muss. Und wenn du gegen die, die hinter dir oder gleich auf mit dir sind, immer gewinnst oder zumindest nicht verlierst, dann reicht das in der Regel schon für einen Klassenerhalt.
Ja, ja. Aber man muss natürlich trotzdem, also man muss natürlich auf Spannung bleiben, das ist vollkommen klar. Also so,
und aber ich habe nicht den Eindruck, dass nicht...
Nee, das habe ich auch nicht, aber sobald dann irgendwie das Ding gegen Augsburg auch flöten geht oder so, klar wird dann nochmal eine andere Dynamik reinsetzen und dann geht's auch schnell im Fußball. Also... Ich will mich jetzt ja selber nicht darauf versteifen, was ich jetzt sage, wenn ich es in 3 Wochen die Tabelle sehe. Mhm. Aber das ist klar. Aber ich finde, die Ist- und Jetzt-Situation ist so, dass es da kein Rütteln gibt am Trainer und alles im Lot ist. Und trotzdem kann gerne jetzt mal gegen den Großen am Wochenende gewonnen werden. Ne?
Da spricht nichts gegen. Ich meine, wir haben die auch schon im Hinspiel geschlagen. Ne?
Also mit einem Mann, vielleicht mit dem schönsten Saisonmoment überhaupt für den FC bisher, dem El-Mala-Solo.
Ja,
wenn er sich selber jetzt auch noch mal dran erinnert, vielleicht.
Also das, ein paar schöne Erinnerungen.
Das war so ein bisschen, das war so eigentlich sein Durchbruch, der ihn so komplett auf die Deutschlandkarte gebracht hat, die Solo auch. Ja. Weil vorher wurde immer gesagt, nette Einwechslung, aber das war dann, glaube ich, so das erste Spiel von Beginn an auch.
Ja.
Dann dieses Solo, ich glaube, danach hat der Helmes auch irgendwas gesagt von ersten Millionen Marktwerten direkt im Anschluss an die Partie. Also dann, ging der Stein so ins Rollen. Oder nee, der Berger hatte den Kwasniok gefragt, wie es aussieht mit einer Nationalmannschaftsnominierung, so war das. Da hat er sehr schnippig drauf reagiert und zwei Wochen später war er nominiert, glaube ich.
Also, ja, siehst du mal, ne? Also. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Am Ende ist das Spiel ja dann 3-1 verloren gegangen. Also kam dann noch Hussein Basic für Bülter. Dann fällt dann das 2-1, 3-1, Spiel weg. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr lange drüber reden. Aber wo man einmal beim Trainer war, denn es wurde natürlich ein Trainer entlassen. Der Standardtrainer ist weg. Also jedenfalls, wenn die Informationen des Users Jasko da stimmen.
Finde ich Weltklasse. Ich habe das Sky ein Twitter-User zitiert, also der Marlon Illbach in dem Fall. Ich dachte erst, es wäre ein Fake-Account.
Ja, aber scheinbar berufen sich ja alle drauf.
Ja, aber er war der Erste, der so exklusiv
Information. Fragen wir doch mal den Kicker, ob es überhaupt stimmt.
Ja, das scheint schon zu stimmen. Ja, ich meine, er hat ja inzwischen auch...
Hannes Dorf, darum geht's.
Ja. Genau, es hat ja inzwischen auch Bestätigungen vom Club gegeben. Der ist da nicht mehr für ruhende Bälle verantwortlich. Genau.
Was angesichts der, also Standards ist ja keine fantastische Stärke des 1. FC Köln. Mhm.
Deswegen dürfte einen das jetzt nicht brutal
wundern. Ich würde sogar sagen, ausgewiesene Schwäche.
Ist mir auch aufgefallen.
Ich wollte das.
Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Noch aus der Nobel nicht vom Rand, da wollte ich noch ein bisschen positiv gestimmt bleiben.
Ja, das so apropos, wo du es erwähnst hast, natürlich kommt das für viele jetzt wieder so ein Bauernopfer rüber, so nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendeinen hier verbrennen, im wahrsten Sinne, den Nobel, wo wir gerade kurz davor sind, diese Nacht, ne? Ja, wie auch immer, Hannes Dold wird es überleben, das bin ich fest von überzeugt. Ist auch noch gar nicht gesagt, dass er den Verein verlässt. Ne? So, aber ich habe vorher gar nicht gewusst, dass wir überhaupt einen hauptamtlichen Standardtrainer haben.
Na, ich weiß auch nicht, ob das so
gesehen hast du es nicht.
Ob der genau als hauptamtlicher Standardtrainer. Das ist halt der im Co-Trainer-Team, der sich um die Standards gekümmert hat. So.
Ja.
Und offenbar.
Nicht gut genug.
Ich würde dazu immer sagen, also die Verantwortung, Gesamtverantwortung liegt natürlich weiter beim Cheftrainer. Da kann der jetzt. Ich meine, der ist ja auch in Paderborn ohne Hannes Dold ausgekommen. Also da wird er sich ja auch was überlegt haben mit Frank Kaspari. Womöglich gärte das Thema einfach schon länger, dass man da nicht so ganz zufrieden war. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie mal was anders machen. Das finde ich auch nicht schlimm, das kann man nachvollziehen. Ich meine, Hannes Dold ist ja von der Analystenposition so in diesen Co-Trainer reingerutscht. Dann dann müssen sich halt jetzt jemanden besorgen, der da ausgewiesener Spezialist ist. Wer das sein will.
Ike Hessler war das mal früher, ne? Ike Hessler war manchmal Freistoßtrainer.
Ja, den gab es tatsächlich. Damals war es wirklich offiziell.
So. Ich meine, kurios ist ja, dass Fasnacht vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, sie hätten jetzt was umgestellt, es würde viel besser laufen. Mhm. Würden jetzt, glaube ich, mannorientierter decken. Ja, seitdem haben sie, glaube ich, dann doch auch schon wieder 2 oder 3 Standardtore bekommen. Also das ist schon kurios, warum das irgendwie schief geht. Weil
und dabei lief es in Stuttgart jetzt mal so sauber. Du hast doch nicht mal
ein Standard-Tor.
Ja, stimmt wohl. Ja, diesmal nicht.
Muss eigentlich dick im Kalender einstreichen.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt so, dass er da nicht mehr Standardtrainer ist und dann wird jemand anderes das machen und in der Hoffnung, dass der es dann besser hinkriegt.
Ob das im Saisonverlauf wirklich jetzt so reibungslos klappt, schauen wir mal.
Ist eine andere Frage. Wie Jim schon gesagt hatte, natürlich der Gesamtverantwortung hat natürlich der Cheftrainer und der kann natürlich auch in der Hinsicht bestimmt einiges noch ändern, machen oder verbessern. Also ich meine, wird er wahrscheinlich schon dran sein.
Da wird es beim Fußballlehrer bestimmt eine Einheit geben, wo es auch um Standards gibt.
Würde mich wundern, wenn nicht.
Ich habe ja mindestens eine auf dem Platz und also die können sich bestimmt auch ohne Hannes Dold mal so ein YouTube-Video angucken, wie man das am besten verteidigt.
Okay, bevor wir gleich auf die sportlichen Aussichten auf Hoffenheim kommen, würde ich gerne noch mal ein anderes Thema besprechen, das jetzt fernab vom eigentlichen Sport ist, aber wie hast du die Nummer mitbekommen mit den 700 FC-Fans, in dem Fall die Ultraszene, die nicht nach Stuttgart durfte?
Nur,
ich finde, wir sollten zumindest mal
ansprechen. Ja, nur, also nur nebenbei. Also ich habe da jetzt nicht weiter zu nachgeforscht, aber ich finde es in erster Linie das, was man so gehört und gelesen hat, erstmal wieder ein absolutes Unding und ist jetzt nicht das erste Mal, dass das in Verbindung mit Stuttgart gerade aufgetreten ist. Ne? Vor, ich weiß noch, das fing ja so ein bisschen damals an, diese Stuttgart-Geschichte, dass Stuttgart am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft hat gegen den FC in der Baumgart-Saison, wo sie Siebter geworden sind. Ja. Dann gab es den Platzsturm und dann gab es schon nebenbei da einige Auseinandersetzungen. Und dass Leuten jetzt so eine Fahrt dann so geraubt wird in Höhe Siegburg, oder wo war das?
Ja, ja, die also, waren weit weg von Baden-Württemberg.
Also die sind gerade, die sind, standen, waren gerade in den Bussen, nehme ich mal an, so grob.
Es scheint ja darum zu gehen, dass sie sich irgendwie in Frankfurt nicht auf die Gladbach-Ultras treffen sollten. Ne?
Ja.
Aber also ich verstehe die Rolle der Polizei bei diesen ganzen Sachen müsste man schon mal hinterfragen, weil ich meine, das waren ja 700 Leute. Also wenn man da gesagt hätte, da ist ein Bus, da sitzen die die harten Jungs drin und die sind auf dem Weg exakt dahin und die ziehen wir aus dem Verkehr, da hätte ich noch gesagt, na gut, das kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber wenn ich trotzdem finde, das ist ein freies Land hier und bevor die Tat nicht geschehen ist, müssen wir mal ganz vorsichtig sein, bevor wir sowas machen. Aber also 700, die komplette Szene da abzucachen, finde ich
also für mich schon ziemlich Wahnsinn. Für mich schon ein ziemliches Unding einfach.
Das war ja, glaube ich, nicht die einzige Sache. Es gab ja auch den Paderborner, die auch nicht
dazu,
nach wo haben die gespielt? Ich weiß gar nicht mehr.
Die fiesen Paderborn, Bochum. In Bochum.
Die, Paderborner Bochum, Bochum,
genau.
Bochum.
Die absolute,
deutschlandweit
gefährlich. Ja, ja, genau. Hochgradig gefährlich, Paderborner, ja. Also, ja, wie auch immer, ist eine merkwürdige Entwicklung, muss man mal beobachten. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so tief drin, ich habe es nicht so hundertprozentig verfolgt. Wir wollten es nicht, weil ihr habt uns auch dazu geschrieben, wir sollten es auf jeden Fall mal thematisieren.
Ich finde, man muss einfach ganz vorsichtig sein, wenn man den Leuten solche Rechte nimmt, irgendwo hinzufahren, ein Fußballspiel zu gucken.
Das ist schon sehr gut.
Ich finde, da musst du ganz genau Bescheid wissen und vorher ganz genau wissen, da du denen die Untat ist, dann musst du das beweisen können. Und dann kannst du vor allen Dingen, ich meine, da hätten sich ja nicht 700 irgendwo auf dem Acker getroffen und sich gehauen. Also da man kann ja nicht da quasi fast 1000 Leute in Geiselhaft nehmen und sagen, aber das ist nur meine Meinung.
Ist, wie gesagt, wir sind nicht so nah dran an dieser Geschichte, aber wer weiß, vielleicht wird ja noch was bekannt und dann werden wir das vielleicht in der nächsten Woche
Schreibt ansprechen. Dann auch gerne in die Kommentare und liked vor allem das Video, das ist ganz wichtig.
Ja,
wollte ich jetzt mal so erwähnen nebenbei, aber das Thema könnt ihr gerne aufmachen.
Ganz genau. Und wo du es gerade sagst, ich wollte es einfach mal erwähnt haben, es haben ein paar Leute jetzt auch gefragt, ob wir auch bei Spotify zu sehen sind. Ja, das gibt's. Diese Möglichkeit wird auch immer mehr letztendlich wahrgenommen, dass man auch bei Spotify, bei Apple geht's glaube ich nicht, aber bei Spotify geht's. Da könnt ihr das auch als Video sehen, nicht nur hören. Aber viele haben es ja auch schon gemerkt und geguckt. Das merken wir ja auch an den Zahlen, die da in dem Bereich sehr, sehr hochgegangen sind. Vielleicht sind dann auf YouTube ein paar weggegangen, das kann schon sein. Aber im Großen und Ganzen, auch da habt ihr die Möglichkeit, uns auch sozusagen visuell zu verfolgen, wenn ihr einmal dabei seid.
Einmal Jim sehen.
Natürlich, aber das lohnt sich ja auch.
Ja, klar.
Also, apropos lohnt sich. Ein letztes Mal werden wir es heute bewerben. Das letzte Mal, die Thekenphilosophen, das Buch über die Aufstieg oder besser gesagt die Fahrstuhljahre, war natürlich auch Aufstiege bei, leider auch ein paar Abstiege, ansonsten wäre es ja gar nicht gegangen mit dem Fahrstuhl. Von 2000 bis 2025 werden wir heute ein letztes Mal hier euch hier präsentieren. Das heißt, das wird natürlich nach wie vor noch im Verkauf sein. Ihr könnt es nach wie vor bestellen. Heute wollen wir es euch nochmal ans Herz legen. Und damit haben wir nach einem guten halben Jahr, wo wir das beworben haben, würde ich sagen, nehmen wir das jetzt aus der Werbung raus. Aber ihr könnt es nach wie vor bestellen. Habt ihr schon fleißig von Gebrauch gemacht und wir sind sehr stolz, dass ihr das gemacht habt. Und wenn noch ein paar dazukommen, ein paar haben wir noch. Also, das dazu. Ja, das war der Werbepart. Ich denke, wir sollten natürlich das Hoffenheim-Spiel, ich meine, es ist wieder einer von den Großen. Wir haben es eben schon gesagt. Es ist
die Mannschaft der Stunde.
Es ist die der Mannschaft Saison der Stunde. Ne? Ja, ist das ja auch wieder eine Chance. Ne?
Was der FC am Anfang war, ist Hoffenheim am Ende geworden. Ja, Überraschungsmannschaft.
Ja. Also muss man schon sagen, dass die sich massiv entwickelt haben. Richtig guten Fußball spielen. Interessiert zwar keinen da, aber im Großen und Ganzen.
Es interessiert wirklich keinen da. Nee,
ich weiß nicht, wie viele Zuschauer die haben.
Die Zuschauerzahlen sind immer noch sehr spärlich.
Ja. Aber letzten Endes muss man sportlich anerkennen, dass das momentan also wirklich eins der Aushängeschilder der Liga ist, kann man sagen. Ja. Wie kann der FC denn dagegen bestehen? Der Trainer Jim Decker.
Gute Frage. Also, wahrscheinlich wird das um mal so Trainervokabular zu bemühen, muss man noch viel leiden müssen, ne? Ja, da bist du wahrscheinlich, also ich sag mal so, auch das ist nicht das Spiel, wo der Trainer jetzt 5 Künstler reinwerfen wird. Also wenn man da Waldschmidt, Elmala, Hüseyin Basic von Beginn ansehen werden, fresse ich, glaube ich, einen Hut. Ich glaube, das
haben wir gerade aufgezeigt.
Das wird, glaube ich, eher einem Spiel wieder sein, wo man relativ lange gegenhalten muss und dann hofft, dass man vielleicht über so eine Elmala-Aktion, ich meine, auch im Hinspiel war es so, da hatte man diese eine Aktion am Anfang, wo er ein Solo gab und dann hat sich der FC ein bisschen durchlaviert, da war aber Hoffenheim auch noch nicht so überragend, muss man sagen.
Hatten aber schon trotzdem
die waren einige schon gut, Chancen. Die waren schon gut, aber da hat man sich so ein bisschen durchgerettet. Ich glaube, Schwäbe war da auch schon ganz gut beteiligt. So, und genau so eine Konstellation brauchst du wieder, dann sage ich mal, kannst du da vielleicht auch Pünktchen mitnehmen.
Ja, das war so ein bisschen das erste. Ist
nicht das Spiel, wo ich jetzt Wohl und Wehe diese Saison von abhängig machen würde, wenn ich ganz ehrlich
bin. Das war so ein bisschen das erste große Schwäbe-Spiel der Saison, was du ja sogar davor herbeigesehnt hast. So ein
bisschen. Ja, genau, stimmt. Ich weiß,
weil davor war es wackelig, auch gegen Wolfsburg etc. Und da hat er ist er so ein bisschen freigeschwommen. Ja, ich finde es schon unheimlich schwierig, weil, wie du sagst, Mannschaft der Stunde kommt mit sehr viel Dynamik. Die interessiert es auch überhaupt nicht, dass im Hintergrund der ganze Verein zusammenbricht und ganz Deutschland interessiert das nicht. Also wenn das woanders los wäre, was da los ist mit Sportchef, Wittmann, Hopp etc., dann wären die Gazetten voll, aber da können halt alle ruhig weiterarbeiten, weil es interessiert keinen. Naja, aber so ist es halt und deswegen ist es... Es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass wir Tim Lemperle auch sehen. Der war jetzt ja verletzt. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht mit Blick aufs Wochenende. Ich würde ihn gerne wiedersehen, also auf dem Platz. Ich finde, das ist ein genialer Fußballer, der leider weg ist, dem der FC jetzt auch helfen würde. Und boah. Also ich finde es noch schwerer als die vorherigen Aufgaben, weil Leipzig war ja schon so, ist ja so ein bisschen in der Struggle-Phase. Das hättest du ausnutzen können. Stuttgart...
Nicht?
Ja, nicht, aber nicht in diesem krassen Hoch wie Hoffenheim. Und Hoffenheim ist ein totalen Hoch. Also das wäre jetzt schon die größte der drei Überraschungen, finde ich, zu dem Zeitpunkt, wo die du jetzt knacken würdest. Umso schöner wäre es, wenn sie es dann bei denen auch machen würden. Ne? Also ja, das hat diese Hoffnung, diese totale Überraschungsmoment.
Ich glaube, da kommt total viel darauf an, in dem Spiel auch nochmal, sage ich mal, Zähne zusammenbeißen zu können. Weil vielleicht... läufst du da halt einfach 95 Minuten hinterher und verlierst am Ende trotzdem. Aber danach kommt halt das Augsburg-Spiel und da musst du knallen. Du darfst dich halt, glaube ich, jetzt von diesen drei Spielen gegen international ambitionierte Teams nicht runterziehen lassen.
Vor allem nicht schlecht rausgehen.
Ja, ne? Also nicht schlecht rausspielen, dass du da sagst, okay, da kriegst du jetzt deine erste Klatsche oder du bist da irgendwie demotiviert, sondern das musst du halt irgendwie, da musst du gut durchkommen und vielleicht dann am Ende auch sagen, wir ärgern uns, weil wir hätten irgendwas mitnehmen können und dann gut auf das nächste Spiel gucken, weil das sind die Dinger, wo es drauf ankommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das egal ist, aber ergebnistechnisch sind das nicht die Spiele, mit denen du kalkulierst.
Ja, ich nehme auch mal das auf, was du eben gesagt hast, dass der, und das ist ja allgemein bekannt, dass der FC es den Leuten ja schon schwer macht, den Gegnern. Also dass man auch keine Klatsche kassiert hat, dass man auch immer nah dran ist. Ne? So, aber es fehlt mal so das eine Spiel, wo das mal auf die FC-Seite kippt, gegen so einen
das Größen. Stimmt. Ne? So. Aber vielleicht passiert das ja noch. Aber trotzdem, also es gab ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da war der FC komplett chancenlos. Das war leider gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Ich finde, da war von Anfang an klar, das wird nichts, weil die anderen waren einfach, die haben da was anderes gemacht. Aber sonst hast du immer das Gefühl, vielleicht mit einem Fünkchen Glück und noch einen, der reinklatscht.
Oder du hast vor allen Dingen immer so, du hast immer so Phasen, wo du auch wirklich erkennbar besser warst. Das war auch in Stuttgart.
Ja.
Ehrlicherweise finde ich gerade vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, so, wo du richtig reinkamst, gegen Leipzig zwischen 1-2 und dem VAR, warst du klar besser. Und ja, wie du sagst, gegen Leverkusen warst du eigentlich durchgehend unterlegen. Aber
sonst hast du immer.
Genau, du hast immer irgendwie so einen Fuß in der Tür. Ja, und du merkst aber trotzdem, so ein bisschen ermüdend ist es ja auch für die Spieler, weil der Bülter sagt ja selber, wir waren nicht nur ein-, zweimal dran, sondern 5-6 Mal. Ich hoffe, das kehrt sich halt nicht so ins Negative
um. Das ging ihm genauso wie mir. Das ist eigentlich schlimm, ne? Weil du bist eigentlich nicht weit weg, ne? Und am Ende geht's doch weg.
Ja, dann soll er noch reinmachen, den Ball.
Ja, dann soll er reinmachen,
Gut, aber ich meine, also, so einfach. Sie haben ja schon mal eine relativ lange Zeit nicht gewonnen. Und danach dann eben, Heidenheim war jetzt noch nicht so der Glanzpunkt, aber in diesem Spiel gegen Mainz, wo es wirklich geknallt hat,
dann die zweite
Halbzeit, da haben sie es am Ende echt gut irgendwie rübergebracht und nach einer schlechten Halbzeit auch noch. Und ich finde, das darf einem schon auch Mut machen, dass sie schon diese mentale Stärke haben, dass sie sehen, okay, wir können halt auch mal ein paar Spiele haben, da läuft das jetzt nicht so bombig, aber dann kommt halt mit Sicherheit auch eins, das erzwingen wir wieder so zum Sieg. Ne?
Ja. Ja, wäre schön, wenn das jetzt mal, wenn das mal auf unserer Seite kippt und ich hätte nichts dagegen, muss natürlich auch noch einen Tipp abgeben. Heute ja, darfst du mal zurück.
Ja, das Ergebnis wird auf jeden Fall nicht kein Zufall. Weil es ein kleiner Wortwitz, weil bei denen spielt der Außenverteidiger der Saison, finde ich.
Der Hoppe, jetzt wurde gefrühstückt, sag ich mal. Ne?
Hast ein Clown gefrühstückt heute,
oder? Ja, genau. Ich sage, das gibt ein 3-3.
3-3?
Ja.
Ja, ja, Spektakel haben wir ja schon ein paar Mal gehabt beim FC. Ja.
Ich fürchte, ich tippe das 0-3.
0-3.
Hoffenheim macht das. Puh, das ist relativ deutlich.
Gibt es dafür Bier?
Nee. Essig. Essig. Nein, nein, natürlich kriegt er dafür auch ein Bier, wenn es 3-0 für Hoffenheim ausgehen sollte, was es natürlich nicht wird. Weil ich sage natürlich mal wieder, dass wir gewinnen, aber ich tippe mal knapp. Mehr wie 3-0 wird es nicht. Nee, sagen wir 2-1. 2-1 für den FC.
Können wir mit leben.
Ja, schauen wir mal, wie es so wird. Hattest du noch irgendwelche Dinge aufgeschrieben, was aus der Fanszene kam? Und ich glaube, wir hatten das ja eben, glaube ich, schon mehr.
Das war weniger. Eigentlich dieser große Themenpunkt, den wir gesagt hatten, würde ich sogar rund um die Trainerthematik. Das ist eigentlich was alle erregt und Elmaler ist ja Dauerthema.
Ja, damit möchte ich vielleicht mal an dieser Stelle auch nochmal sagen, also wir haben hier keine Agenda oder was. Wir sind nicht Pro-Trainer, Gegentrainer oder sonst was. Wir sind alle nur Pro-FC.
Kommt immer darauf an, ob sie gewinnen oder verlieren.
Genau. Ne? Nein, aber natürlich sind wir alle mit Herzen dabei. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch mal die Fanszene verteidigen, die auch ganz klar, die natürlich, klar, die haben alle den Mist erlebt hier. Ne? Also wenn du 7 Abstiege hinter dir hast, die meisten Spieler, der mit den meisten Abstiegen beim FC hat auf jeden Fall keine 7. Wir haben die alle in den Knochen, ne? Und das tut natürlich weh und du hast Angst und du hast Sorge, da wieder rein zu geraten. Ich kann das schon verstehen, dass man dann auch, so eine Hab-8-Stellung ist und dass man jetzt um Gottes Willen nicht schon wieder diese Schweinerunde in die zweite Liga hinnehmen möchte. Von daher muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Fanszene haben. Aber wie gesagt, wir haben hier keine Agenda, wir haben nur eine Agenda und die heißt 1. FC Köln. Wir wollen den Verein natürlich nach oben quatschen und nicht irgendwo in eine andere Richtung. Und natürlich freuen wir uns dann auch Leute, die uns dann immer wieder mal ein bisschen runterholen auf den Boden der Tatsachen, wie die Neutralen, wie hier Jim Decker.
Ja, wie gesagt, ich glaube, gerade wenn man das erlebt hat, auch mit der letzten Saison, dann müsste man ja eigentlich auch ein bisschen milder auf das gucken, was gerade passiert. Wohl, um den Rückschluss nochmal zu ziehen.
Weil ganz genau.
Da war schon mal viel schlimmer.
Da habe ich da wirklich nochmal drüber nachgedacht, über diese Noah-Ganaus-Situation, die wir ja hier schon unheimlich oft angesprochen haben, als der das 1-1 für Regensburg gemacht hat. Ja, und dann sich dieser Verein auf links gedreht hat anschließend. Ich bin immer noch eigentlich ganz positiv gestimmt mit dem, was wir haben, auch wenn ich mich über jede Niederlage wie verrückt ärgere. Naja. Und das geht, glaube ich, vielen FC-Fans so.
Wäre schlimm, wenn nicht, ehrlicherweise. Dann hättest du die Leidenschaft ja auch nicht.
Ja, also Niederlagen einfach so wegsteckt, nach dem Motto, ist nicht so schlimm. Ist ja eh ein besserer Gegner, sorry. Also das ist nicht meine Vorstellung von Sport. Ne?
Aber du hast noch eine gute Frage quasi mit eingeleitet, die ich noch stellen will.
Bitte.
Nennt mal einen Spieler mit den meisten FC-Abstiegen. Also einer von denen reicht. Auch gerne in die Kommentare.
Aber dann sollte man auch den mit den meisten FC-Aufstiegen dazu nehmen.
Okay, dann beides, ja.
Beides. Also wenn ihr das wisst, ich habe es gerade nicht präsent. Du?
Nö. Also ich habe eine schwere Vermutung.
Ja, ich habe einen Gast in Vermutung, den wir hier hatten.
Richtig, genau. Ja, ja. Aber deswegen lassen wir uns mal überraschen.
Lassen wir uns überraschen. Damit sind wir für heute durch. Ich bedanke mich für die Karnevalsrunde. Ja. Jim, hat wieder großen Spaß gemacht. Letztes Jahr
Aschermittwoch. Der Tusch.
Ja, ja, genau. Den bauen wir nachhinein ein.
Sehr gut.
Also letztes Jahr war es Aschermittwoch. Ja. Jetzt haben wir schon Dienstag geschafft. Ja. Nächstes Mal machen wir Rosenmontag.
Ja.
Ja, dann danke ich mich bei euch. Nochmal, Jim, ganz großes Dankeschön. Dir auch ein großes Dankeschön. Und ihr feiert noch ein bisschen. Ja, danke. Feiert noch ein bisschen Karneval. Und nächste Woche reden wir über den sensationellen Sieg über die Hoffenheimer. Bis dann. Ciao. Martio. Tschüss. Danke.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.